gibt die Geschichte von einem Treffen zwischen dem Teufel und seinen Dämonen. Und sie beratschlagen da, wie es ihnen am besten gelingen könnte, die Menschen in die Hölle zu bringen und zu verführen. Und ein Dämon macht den Vorschlag: Lass uns den Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Und der Teufel sagt: Na, die Menschen sind zu klug dafür. Die Schöpfung verkündet die Herrlichkeit des Schöpfers. Ja, mit dem werden wir vielleicht einige gewinnen, aber nicht die Masse. Und ein anderer Dämon macht den Vorschlag: Lass uns den Menschen sagen, es gibt keine Hölle. Und der Teufel sagt wieder: die Menschen haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Und dann macht ein dritter Dämon den Vorschlag und sagt: Lass uns den Menschen sagen, es gibt keine Eile. Und der Teufel sagt: Ja, genau, das ist es. Wir sagen ihnen, es gibt keine Eile. Keine Eile, sich zu bekehren, keine Eile, Gott zu dienen, keine Eile, für Gott zu leben. So machen wir es. Keine Eile, du hast noch Zeit. Und viele wurden getäuscht und verführt. Jesus sitzt mit 4 Jüngern am Ölberg, den Tempel gegenüber, schaut auf den Tempel. Und er hat zu ihnen gesprochen über sein Kommen im Gericht gegen Jerusalem, gegen die Menschen, die ihn abgelehnt haben als Messias, diese Generation. Und dann hat er weiter zu ihnen gesprochen über seine Wiederkunft am Ende der Zeit, und auch die wird mit Gericht verbunden sein. Und er hat ein Zeichen der Zerstörung Jerusalems angekündigt, aber er hat gesagt, für seine Wiederkunft wird es kein Zeichen geben. Das wird ohne Ankündigung sein, ohne besondere Ankündigung. Das wird unerwartet sein. Niemand weiß, wann. Und deshalb müssen wir alle Zeit bereit sein. Und er hat uns 3 Beispiele gegeben. Das eine waren die Menschen zur Zeit Noahs vor der Flut. Die wurden von der Flut überrascht. Und dann hat Jesus gesprochen über einen Dieb, der in der Nacht kommt und der logischerweise nicht ankündigt, wann er kommt. Das wäre kontraproduktiv. Und über einen Diener, dessen Herr unerwartet auftaucht. Und in diesem letzten Beispiel haben wir auch gesehen, dass der Herr länger auf sich warten lässt, als der Diener es erwartet hat. Also Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass seine Wiederkunft später sein wird, als sie es traditionell erwartet haben. Wir warten schon 2000 Jahre lang jetzt. Und so wird es auch im nächsten Gleichnis oder in der nächsten Illustration sein, in den nächsten 2. Wir werden heute noch 2 weitere Illustrationen anschauen. Erste ist das Beispiel von Brautjungfern, die auf die Ankunft des Bräutigams warten. Da muss ich euch ein bisschen einen Hintergrund geben für die Hochzeitsgebräuche damals. Also normalerweise haben die Väter die Hochzeit arrangiert und oft schon, als die Kinder noch klein waren. Und dann so ungefähr ein Jahr vor der Hochzeit haben die beiden sich verlobt. Also sie haben in einer Zeremonie sich gegenseitig ein Versprechen abgelegt, und das war verbindlich. Das war rechtlich so verbindlich wie die Hochzeit. Eine Verlobung konnte auch nur durch Scheidebrief aufgelöst werden. Aber sie haben in diesem Jahr die Ehe noch nicht vollzogen, sie haben noch nicht zusammen gewohnt. Und dann nach circa einem Jahr gab es die offizielle Hochzeit. Das war dann eine Riesenfeier, wo der Bräutigam dann vor Zeugen seine Braut heimgeholt hat, in sein Zelt oder in sein Haus gebracht hat. Da haben sie dann die Ehe vollzogen und dann waren sie zusammen, haben zusammen gewohnt als neue Familie. Und am Hochzeitstag war das so, dass die Braut zusammen mit ihren Brautjungfern in ihrem Elternhaus auf den Bräutigam gewartet haben. Und der Bräutigam hat mit seinen Freunden die Braut abgeholt von ihrem Elternhaus und sie in einer Prozession zu seinem Haus gebracht. Und da gab es dann auch wieder Zeremonien und eine Riesenparty und so weiter. Aus dem Talmud lernen wir, dass es normal war, dass 10 Lichter oder Fackeln diese Prozession begleitet haben. Also das war so die traditionelle Anzahl und diese Lichter wurden von den Brautjungfern getragen. Die Braut wusste nicht, wann der Bräutigam sie abholen wird an diesem Hochzeitstag. Irgendwann am Hochzeitstag, meistens am Abend oder nachts, aber sie wusste nicht genau wann. Das war so Teil der Vorfreude. Eine Überraschung war. Also es gab keine SMS oder keinen Boten, der vorausgelaufen ist, so wie das bei uns ist. So jetzt kommt er oder jetzt kommt sie, sagen wir. Normalerweise zieht er die Braut ein. Sondern es war ein Überraschungseffekt. Das war Teil der Vorfreude. Also sie musste den ganzen Tag über bereit sein. Sie wusste nicht, wann er kommen wird. Den ganzen Tag bereit und natürlich auch ihre Brautjungfern mit ihr. Und dann, wenn der Bräutigam gekommen ist, dann sind die Brautjungfern rausgegangen und ihm entgegengegangen mit ihren Lampen und dann haben sie ihn zu der Braut geleitet und dann hat das Ganze den weiteren Lauf genommen, wie vorher erzählt. Das ist der Hintergrund für die Geschichte, die Jesus hier erzählt. Das war allen natürlich sehr vertraut. Und wir wissen auch im Alten Testament, dass die alttestamentlichen Propheten die Beziehung zwischen einem Bräutigam und seiner Braut als Bild für Gott und sein Volk gebraucht haben. Also Gott der Bräutigam und Israel die Braut. Im Neuen Testament spezifisch Jesus, der Bräutigam, und wir, seine Gemeinde, seine Braut. Und das ist auch interessant hier, das ist so ein bisschen ein versteckter Anspruch Jesu, wieder mal Gott zu sein. Weil diese Geschichte spricht ganz offensichtlich von ihm als dem Bräutigam. Lasst uns lesen, Kapitel 25, Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Also die einen hatten offensichtlich nur Öl in ihre Lampen gefüllt. Macht bitte mal ein Bild rein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie so eine Öllampe ausgesehen hat, damit ihr eine Vorstellung habt. Genau, also so ungefähr. Und die Törichten, also das sind die, die nicht weise waren, biblisch gesprochen, die hatten ihre Lampe wahrscheinlich mit Öl gefüllt. Und dann gab es noch Kluge, die hatten noch zusätzlich vielleicht noch eine Flasche mit Nachschuböl dabei. Soweit der Hintergrund dieser Geschichte. Und dann lesen wir im Vers 5, als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden alle schläfrig und schliefen ein. Also wir haben gelesen, sie gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Ich nehme an, es war schon ziemlich spät in der Nacht und sie haben gedacht, naja, jetzt muss er ja bald kommen und sie sind hinausgegangen mit ihren Öllampen ihm entgegen, aber der kam nicht, der auf sich warten lassen. Und wir wissen nicht genau, ob sie dann wieder zurückgegangen sind in das Vaterhaus der Braut oder ob sie in irgendeinem Haus vielleicht gewartet haben auf dem Weg. Auf jeden Fall, sie sind müde geworden und sie sind eingeschlafen. Und dann lesen wir Vers 6, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. bei der Trauung, die ich letztes Jahr in Südafrika gemacht habe, da war erstmal der Bräutigam eine Stunde zu spät und dann die Braut nochmal so ungefähr 2 Stunden zu spät. Die musste ich noch schön machen und die war noch nicht fertig. War eine interessante Erfahrung. Das wird in Deutschland so gar nicht gehen. Aber in Afrika 4,5 Stunden Hochzeit war überhaupt kein Problem. Und auch dieser Bräutigam hier, der war wirklich spät dran. Also letzte Minute um Mitternacht kommt er endlich. Wer von euch würde gerne um Mitternacht heiraten? Nicht die Frühaufsteher von uns, gell? Die sind wahrscheinlich schon um 9 oder 10 Uhr abends platt und müde, so wie diese Brautjungfern in der Geschichte. Um Mitternacht entstand aber ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Brautjungfern auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Erinnert uns an Matthäus 7, wo Jesus gesagt hat, nicht jeder, der zu mir kommen wird und sagen wird, Herr, Herr, im Gericht wird in den Himmel kommen, sondern nur der, der den Willen tut, meines Vaters im Himmel. Viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan, Dämonen ausgetrieben, all diese spektakulären Sachen getan. Und Jesus wird ihnen sagen, geht von mir, ich habe euch nicht gekannt. Es waren Namenschristen, die nannten ihn Herr, die waren aktiv, Wunderwerke sogar, wow, ist das nicht ein Zeichen? Nee, nicht wirklich. Jesus sagt, ich habe euch nicht gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, sagt er. Das heißt, sie waren noch immer Übeltäter. Unsere eigenen gesetzlichen Werke sind nicht gut genug. Der Maßstab ist Gottes Perfektion. Deswegen brauchen wir alle Jesus. Das können wir nicht aus uns selbst erreichen. Das können wir uns nur von Jesus schenken lassen. Der kommt zu ihm in sein Reich, der den Willen des Vaters tut in den Himmeln. Und was ist sein Wille? Zuallererst, dass wir an Jesus glauben, dass wir Jesus vertrauen und dann hat Jesus uns gesagt, Gott lieben und den Nächsten lieben. Und Jesus kennt dein Herz, deine Motivation. Er sieht, ob du das, was du tust, aus Liebe tust oder aus Selbstsucht tust. Jesus sucht keine Namenschristen. Jesus sucht Nachfolger, die sich ihm zur Verfügung stellen, sodass er bildlich gesprochen in ihnen Mensch werden kann. Wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, über diesen Handschuh, gell? Dass wir so wie so ein Handschuh sind, den Jesus uns sich anziehen kann, den er gebrauchen kann. Und ich nehme jetzt mal an, hier alle Brautjungfern waren gleich gekleidet. Das war jetzt äußerlich nicht so sichtbar, wer zu den Klugen und wer zu den Törichten gehört. Der Unterschied war ihre Einstellung. Die Klugen, die waren vorbereitet, die haben vorgesorgt und die Törichten, die waren unvorbereitet. Nicht vorbereitet worauf? Ja, auf die späte Ankunft des Bräutigams. Die waren nur für eine baldige Ankunft bereit. Die hatten zu wenig Öl. Und was wir hier auch lernen, wenn du nicht bereit bist, wenn der Bräutigam kommt, dann verpasst du die Hochzeit. Dann verpasst du die Party. Und dann ist es zu spät, dann noch zu versuchen, sich noch schnell irgendwie bereit zu machen, so 11:55, nee, das funktioniert nicht, die Tür ist verschlossen. Es ist endgültig. Und Jesus als Anwendung für uns sagt, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wenn Jesus heute, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, wärst du drin oder wärst du draußen? Und was, wenn Jesus erst in 30 Jahren wiederkommen würde? Oder du stirbst vorher, sagen wir auch erst in 30 Jahren. Was dann? Wärst du dann bereit? Oder hätte dann dein Eifer nachgelassen? Wäre der Ofen aus, wärst du eingeschlafen? Jesus lehrt wieder in diesem Gleichnis, dass wir allzeit bereit sein müssen. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Er lehrt uns auch, dass wir persönlich bereit sein müssen. Also du kannst dir das nicht irgendwie ausborgen oder dir irgendwas ausleihen am Tag des Gerichts. Irgendwie sagen, ja, meine Mama, die war so eine gläubige Frau und die hat so viele tolle Sachen getan, die war so ein hilfsbereiter Mensch, also vielleicht kann ich Assi teilen mit ihr, so ein bisschen 50-50. Nee, das wird nicht funktionieren. Jeder Einzelne von uns wird Rechenschaft ablegen für sein Leben. Wir werden nicht 50-50 teilen mit irgendjemand anderen. Nee, es ist alles oder nichts. Je nachdem, was in deinem Herzen und was in deinem Leben ist. Was heißt es, bereit zu sein? Ja, nochmal, erstens, du musst Jesus als deinen persönlichen Retter und Herrn angenommen haben und zu ihm umgekehrt sein, ihn als deinen persönlichen Herrn und Gott anbeten in deinem Leben. Also du musst wirklich bekehrt sein. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, das du nicht leben kannst. Er hat deine ganze Lebensschuld getragen an dem Kreuz und er bietet dir Versöhnung und Vergebung an, als Geschenk, aus Gnade, aus unverdienter Gunst. Aber du musst es annehmen, sonst hast du nichts davon. Das ist ganz, ganz wichtig. Hebräerbrief sagt uns heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. In 2. Korinther 6 heißt es, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also wenn du in deinem Herzen weißt heute, dass deine Beziehung mit Gott nicht okay ist, dann schieb's nicht auf. Sag nicht, ah, es ist noch Zeit, morgen oder irgendwann mal später. Nee, jetzt, heute, sagt uns Gott in der Bibel. Heute ist die Zeit, gerettet zu werden. Du weißt nicht, ob du morgen noch am Leben bist. Heute. Und dann zweitens bedeutet bereit sein, dass du dein Leben jeden Tag volle Kanne mit und für Jesus lebst. Dass du heute Schätze im Himmel sammelst, so wie Jesus das in einer anderen Stelle nennt. Also heute lieben, heute Gutes tun in seinem Namen, heute als hingegebener Christ leben, heute Licht sein. Morgen mag es zu spät sein. Morgen hast du vielleicht eine Gelegenheit verpasst und die Tür ist zu. Also leb jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Leb jeden Tag im Licht der Ewigkeit. Leb jeden Tag so, dass er ewig zählt. In der nächsten Geschichte, ab Vers 14, da verwendet Gott das Beispiel von einem Verwalter. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, also als Verwalter. Und die sollten damit tun, was auch sein Herr getan hätte, wenn der da gewesen wäre. Und Klammerbemerkung, jeder einzelne Mensch lebt für irgendetwas oder für irgendjemanden. Jeder einzelne Mensch ist ein Diener. Die Frage ist nur, für wen oder für was lebst du? Und ich würde sagen, wir haben den allerbesten Herrn, den es gibt. Ein Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns so aufopfernd und so leidenschaftlich liebt, also was Besseres gäbe es in unserem Leben, als ihm zu dienen. Vers 15, und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und er reiste außer Landes. Ein Talent war eine Gewichtseinheit. Ein Talent war so ungefähr 16 Jahreslöhne. Also ich nehme an, ein Talent von Silber hier. Also wir müssen sehen, er hat hier allen seinen Knechten wahnsinnig viel anvertraut. Wahrscheinlich hat er die Anzahl an Talenten in Silber abgewogen und es heißt ja jedem nach seiner Fähigkeit. Na, Gott hat auch uns Talente gegeben. Er hat uns Ressourcen gegeben, er hat uns Gaben gegeben und er gibt uns Möglichkeiten, Gelegenheiten, diese einzusetzen. In Lukas 19 haben wir ein ähnliches Gleichnis, da bekommen alle Knechte gleich viel und machen dann unterschiedlich viel damit, mit dem, was sie bekommen haben. Und auch wir in unserem Leben, wir haben gewisse Ressourcen, von denen jeder von uns gleich viel hat. Zum Beispiel jeder von uns hat 24 Stunden jeden Tag, die Gott uns anvertraut hat. Und jedem von uns ist dieselbe gute Botschaft des Evangeliums anvertraut worden. Und jeder von uns könnte zum Beispiel 10% seines Einkommens fürs Reich Gottes geben. Das war so der alttestamentliche Standard. Gell? Frage ist, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Hier gibt er ihnen unterschiedlich viel, je nach ihren Möglichkeiten, je nach ihren persönlichen Fähigkeiten. Und wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir haben in der Regel mehr materielle Ressourcen zum Beispiel als unsere Geschwister in Entwicklungsländern. Wir haben in der Regel auch mehr Freizeit übrig, die wir nicht für das nackte Überleben aufwenden müssen als andere Menschen. Wir haben mehr Bildungsmöglichkeiten, mehr Karrieremöglichkeiten. Also es gibt Dinge, die Gott uns unterschiedlich viel anvertraut. Es gilt auch für jeden unter uns persönlich. Der eine hat mehr Geld oder mehr Zeit, unter Anführungszeichen, mehr Vitamin B, mehr Begabungen als der andere vielleicht. Und wir sind alle in unterschiedlichen Bereichen begabt. Der eine in dem Bereich mehr und der andere in dem anderen Bereich mehr. Der eine ist mathematisch begabt, der nächste ist musikalisch begabt oder kann gut singen. Der nächste kann vielleicht gut reden und ist sozial begabt oder hat andere verschiedene Geistesgaben oder der andere ist wieder handwerklich begabt oder hat eine Gabe, mit Kindern umzugehen oder mit alten Menschen umzugehen. Jeder hat so sein ganz eigenes Maß an Intelligenz und jeder hat so seine persönliche, das ist komisch, gell? Seine eigene Persönlichkeit ist vielleicht besser, seine persönliche Persönlichkeit stimmt auch, aber klingt ein bisschen lustig, gell? Also jeder hat so seine eigene Persönlichkeit, jeder hat auch so seine eigene Leistungsfähigkeit. Und jeder hat seine eigenen Möglichkeiten. Also du hast zum Beispiel hier in Deutschland wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, als wenn du irgendwo im Dschungel leben würdest, deine Begabungen einzusetzen vielleicht. Jeder hat seine Möglichkeiten. Und das Coole ist, der Herr kennt seine Knechte genau. Und er wird uns nicht überfordern, er wird nicht das Unrealistische verlangen. Er gibt jeden nach seinen Fähigkeiten. Vielleicht vertraut er einem Pastor oder eine Gruppe von Ältesten 1000 Menschen an und dem anderen 20. Vielleicht vertraut er dem einen 50% dysfunktionale, schwierige Leute an und dem anderen 5%. Vielleicht vertraut er einem Hauskreisleiter 15 Menschen an, dem anderen 3. Vielleicht vertraut er einem Geschäftsmann 100 Angestellte an und einem anderen zwei. Vielleicht vertraut er einem 20 Millionen an und dem anderen 20.000. Vielleicht vertraut er einer Mutter 10 Kinder an und der anderen Mutter ein Kind und manchen Eltern vielleicht sogar ein behindertes Kind. Das ist ein ganz besonderes Privileg, ein ganz besonderes Vertrauen. Und ja, an vielen Punkten können wir unser Potenzial auch erweitern und wachsen durch Erfahrung, durch Übung. Also das Ganze ist auch nicht statisch. Aber der Punkt ist, Gott, der Herr Jesus in diesem Bild, kennt jeden Einzelnen von uns perfekt. Und er vertraut jedem das richtige Maß an. Darauf können wir vertrauen. Er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Er wird uns auch nicht belasten über unser Vermögen. Also du kannst wissen in deinem Leben, wenn Gott dir eine Situation oder Menschen anvertraut hat, dass er dich auch befähigen wird. Dass du in ihm fähig sein wirst, diese Berufung wahrzunehmen. Und der Punkt hier ist natürlich, jeder ist verantwortlich für das, was ihm mit seinen Fähigkeiten im Rahmen seiner Möglichkeiten anvertraut ist. Das wird auch der Maßstab sein, an dem der Herr jeden Einzelnen beurteilen wird. Jeden Einzelnen ganz individuell. Das heißt auch praktisch, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist auch so ein Fluch, oft wenn wir in dieses Denken reinkommen. Vergleich dich nicht mit anderen. Jeder von uns läuft seinen eigenen Lauf. Wir laufen nicht gegen andere, da gibt es keine Konkurrenz, sondern wir laufen gegen uns selbst. Wir laufen gegen unsere eigenen Möglichkeiten sozusagen. Das wird der Maßstab sein. Jeder von uns wird ganz persönlich beurteilt und gerichtet werden von unserem Herrn. Die Frage ist, wie gut nutzt du deine Möglichkeiten? Wie gut lebst du dein Potenzial? Und das sollte jeden Tag unser Ziel sein, dass wir jeden Tag das, was Gott uns anvertraut hat, so gut wie möglich nutzen für ihn. Das ist der Punkt in dieser Geschichte. Der Herr verteilt den Besitz an Verwalter und dann reist er weg. Und die Erwartung ist natürlich, dass sie in seinem Sinn wirtschaften. Und wir sehen jetzt hier eine unterschiedliche Einstellung dieser Knechte. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte, also seht hier wieder, Jesus betont wieder, es wird eine lange Zeit sein, bevor er wiederkommt. Aber das soll keine Ausrede sein, nachlässig zu werden oder untätig zu sein. Der Herr ist natürlich ein Bild für ihn und die Knechte ist ein Bild für uns. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Der Tag der Abrechnung ist der Tag des Gerichts für uns. Vers 20, und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, ja, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Spricht über den Himmel, die Ewigkeit mit ihm hier. Seht hier, er sagt beiden dasselbe, und er gibt beiden dieselbe Belohnung. Warum? Weil sie hatten beide dieselbe richtige Herzenseinstellung, trotz ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten und trotz dem unterschiedlichen Ausmaß, was er ihnen anvertraut hat. Es geht nicht um Quantität, sondern um Einstellung hier. Das wird der Herr bewerten. Sie waren beide treu. Und der Herr belohnt sie und er lobt sie und er nimmt sie in sein Reich auf. Unser Herr sieht das Herz und er wird absolut fair sein. Wie gesagt, es geht hier nicht um Zahlen, es geht um das Herz, um die richtige Einstellung. Im Gegensatz dazu hatte der dritte Knecht eine andere Einstellung als diese ersten beiden. Lasst uns Vers 24 weiterlesen. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Was war mit dem Kerl los? Der hat nicht gearbeitet im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er hat nicht investiert, er hat nichts riskiert. Er hat sein Talent vergraben. Warum? Weil der Herr wird sagen, er war böse und er war faul. Aber einen Aspekt, den der Knecht hier erwähnt, das finde ich interessant, das ist Angst. Vielleicht hatte er ein falsches Gottesbild. Wahrscheinlich war es eine Ausrede. Denn wenn sein Herr wirklich so ein strenger Herr ist, dann hätte er umso eifriger sein sollen. Er gibt eigentlich dem Herrn die Schuld für seine Faulheit hier. Vielleicht war es auch ein Stück weit so ein Denken, ich habe nicht viel, nur ein Talent. Ich kann nicht viel. Was macht das schon für einen Unterschied? Auch das kann eine Falle sein. Aber ich glaube auch, dieses Thema Angst, das ist super relevant in unserer Kultur. Weil kulturell gesehen, denke ich, sind wir Deutschen risikoscheu. Oder würdet ihr übereinstimmen? Wir sind Angsthasen. Lass uns ehrlich sein. Wir sind Control-Freaks, wir sind Sicherheits-Freaks. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel mit den Amis vergleiche, das ist auch eine Kultur, die ich noch ganz gut kenne. Wir senden weniger Missionare aus, wir haben weniger Leute im hauptamtlichen Dienst, es gibt weniger Firmengründungen, weniger Aktienmillionäre. Warum? Weil wir wollen alles erst in trockenen Tüchern haben, bevor wir aufs Wasser steigen. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, aber ich würde sagen, tendenziell in unserer Kultur ist es angelegt, dass wir sehr sicherheitsbetont und sehr risikoscheu sind. Aber Jesus hat uns berufen, ein Leben im Glauben zu leben. Das heißt, Glaubensschritte zu machen hinaus aus unserem Boot. Natürlich nur, wenn es geführt ist von ihm. Und die Sache ist doch auch wir träumen von Abenteuern, oder? Auch wir wollen Abenteuer mit dem Herrn erleben. Aber die Sache ist, wir können nicht beides haben. Wir können nicht Sicherheit und die Kontrolle haben und gleichzeitig ein Abenteuer erleben. Leute, Sicherheit ist langweilig, okay? Das liegt in der Natur der Sache. Abenteuer ist mit Glauben, mit Risiko verbunden. Auch das liegt in der Natur der Sache. Ist mit Glaubensschritten verbunden. Was heißt das für uns? Für uns als Nachfolger Jesu heißt das, wir müssen unsere deutsche Kultur überwinden. An diesem Punkt. Wir müssen Glaubensschritte machen. Und das sind die Zeiten, wo ich persönlich Gott am meisten erlebe. Auch sein übernatürliches Wirken, seine Wunder, seine Versorgung. Als ich den Glaubensschritt hierher nach Grünstadt gemacht habe, mit nichts, habe ich wirklich Versorgungswunder erlebt von dem Herrn. Oder auch als Gemeinde. Als wir den Glaubensschritt gemacht haben, hierher umzuziehen, hat man eigentlich gar nicht viel auf dem Konto. Das war schon ziemlich scary, sage ich mal, die Entscheidung zu treffen. Aber Gott hat es gesegnet. Oder auch Schritt nach Südafrika. Gott hat es gesegnet. Jochen ist mir ein Vorbild für das, was es heißt, Glaubensschritte zu machen, wenn es um Evangelisation geht, also unseren Glauben zu bezeugen. Hier unsere Menschenfurcht, unseren Schweinehund zu überwinden und den Mund aufzumachen. Und Jochen erlebt Wunder, ständig eigentlich. Ich finde das cool, ne, dass du auch immer erzählst davon. Das inspiriert mich, das fordert mich heraus. Das will ich auch erleben. Wie ist mit dir? Beschwerst du dich, dass du Gott nicht erlebst? Dass du keine Wunder mit ihm erlebst? Dass du Geistesgaben nicht erlebst? Ja, dann frag dich mal, wie viel redest du mit anderen Menschen über Jesus? Wie viel betest du mit Menschen? Wie viel bist du praktisch am Dienen? Wie viel gibst du mehr, als du dir eigentlich leisten kannst? Wie viel bist du befreit von dem, was andere Menschen über dich denken? Kontext für die geistlichen Gaben ist Verkündigung des Evangeliums, Dienst an anderen Menschen. Und da hat Jesus gesagt, ich werde mit euch gehen, ich werde euch begleiten mit meinen Wundern, mit meinem übernatürlichen Wirken. Also ich möchte uns alle herausfordern, mich inklusive, Glaubensschritte zu machen. In Bezug auf Evangelisation, in Bezug auf aktiven Dienst. Also trau dich. Von mir aus mal Lobpreis zu machen. Zu beten für wem anderen. Sagen, hey, kann ich für dich beten? Vielleicht auch für jemanden, der Jesus noch gar nicht kennt. Menschen haben überall Nöte um uns herum. Wie einfach ist es zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Und dann haben wir ein offenes Ohr und sehr offen für Gottes Wirken da drin. Oder dich um andere zu kümmern, einen Rat zu geben. Vielleicht mal zu predigen. Oder Glaubensschritte zu gehen in deiner Ehe. Glaubensschritte zu gehen, wenn es ums Geben geht. Das ist auch so eine Geistesgabe, die Gabe des Gebens. Da beten ganz wenige drum. Auch vergeben und so weiter und so fort. Wahrscheinlich hat der Herr schon in dem einen oder anderen Bereich zu dir gesprochen und dich herausgefordert. Lass dich von ihm führen. Und dann steig aus dem Boot. Steig auf das Seil sozusagen, ohne selbstgestricktes Sicherheitsnetz. Steig auf das Eis. Jesus trägt. Er ist so treu. Er ist der Fels. Er ist eine Burg. Du kannst ihm vertrauen, 100%. Hab keine Angst, zu ihm aufs Wasser rauszusteigen, um bei diesem Bild zu bleiben. Da wird das Leben zu einem Abenteuer, wenn wir Glaubensschritte machen und das bringt ihm Ehre. Also nutz deine Gaben, nutz deine Ressourcen, es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Hast du ein Ohr? Okay, dann hör jemanden zu. Hast du einen Mund? Dann mach ihn auf. Hast du Hände? Dann gebrauch sie. Es gibt genug Geschwister, die gerade am Bauen sind oder zum Beispiel eine Hochzeit, die bald wieder da ist, oder Praiseland. Oder es gibt überall Gelegenheiten anzupacken. Hast du ein Auto, dann mach einen Fahrdienst. Oder kauf ein für einen Bruder oder eine Schwester, die vielleicht gerade nicht so aus dem Haus kann. Hast du mehr Geld, als du brauchst? Nee, dann öffne deine Augen, öffne dein Herz und schau, es gibt immer Menschen in Not. Hast du irgendeine Begabung? Ich weiß, du hast eine. Dann bring sie ein. 1. Petrus 4, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Es ist gar nicht kompliziert. Jesus hat gesagt, für jedes Glas Wasser, das ihr jemandem gebt in meinem Namen, werde ich euch belohnen. Also wie schwierig ist das? jemanden, der Durst hat, ein Glas Wasser auszugeben. Gar nicht kompliziert, es ist so einfach, Schätze im Himmel zu sammeln. Oder vielleicht ist nicht das Glas Wasser, sondern dass du deinem Schatzi den Rücken massierst, wenn er heimkommt und verspannt ist oder sowas. Es ist nicht kompliziert, zu dienen, ein Segen zu sein, ein Licht zu sein. Also vergrab nicht deine Talente. Die wurden dir nicht gegeben, um sie für dich zu behalten oder um sie aufzubewahren, sondern um sie zu investieren. Seht ihr, Vers 26 sagt, Herr, aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Also es wäre das Geringste, was er tun hätte können, es einfach auf die Bank zu bringen und ein paar Zinsen zu kassieren. Das wäre auch relativ risikolos gewesen. Aber dieser Typ hat schlicht und einfach nichts getan mit dem, was Gott ihm anvertraut hat. Nichts. Vielleicht wäre er heute irgend so ein Stühlewärmer gewesen in der Gemeinde, der am Sonntag mit seinem Popo einen Stuhl warm hält und sonst nichts tut für den Leib oder für das Reich Gottes, keine ewige Perspektive hat. Hey, das ist eine Tragödie, das ist ein verschwendetes Leben, vergrabene Potenzial. Und dann sagt Jesus, nehmt ihm nun das Talent weg. Und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Warum? Weil er ein böses Herz hatte. Weil er ein Götzendiener war. Ein Götzendiener seiner Sicherheit, ein Götzendiener seiner Bequemlichkeit. Und das offenbart sich in einem Mangel an Frucht. Ein Mangel an Werken des Glaubens. Und diese Werke offenbaren das Herz und den Glauben oder den Unglauben. Und dann sagt Jesus, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wie gesagt, es wird keine Party geben in der Hölle, sondern Finsternis und Einsamkeit und Tränen und Zähneknirschen. Vielleicht sagst du, oh nee, ich sprich nicht schon wieder hier über die Hölle, ich mag das nicht, ich will davon nichts hören, ja, ich will davon auch nicht predigen. Ich rede lieber über schönere Dinge. Aber Jesus spricht in diesem Kapitel schon 2-mal über die Hölle und er wird, bis wir zum Ende kommen, noch einmal drüber reden. Niemand mag die Hölle. Aber weißt du was, das ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Und ob wir es mögen oder nicht, das ist die Realität. Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Jeder von uns wird die Ewigkeit an einem von den beiden Orten verbringen. In Gemeinschaft mit Gott oder getrennt von Gott. Also wir hören Jesus besser zu, wenn er hier die Wahrheit zu uns spricht. Er liebt uns so sehr, dass er uns die Wahrheit sagt. Die wir vielleicht sogar gar nicht hören wollen. Er konfrontiert uns mit der Ewigkeit immer wieder, sodass wir eine richtige Entscheidung treffen. Weil er will auch nicht, dass wir in die Hölle gehen. Die war gar nicht für uns geschaffen, für uns Menschen, für den Teufel steht hier und die Seinen. Menschen haben sich durch ihre Rebellion nur dazugesellt. Das ist nicht Gottes Herz. Und wisst ihr was, wer in die Hölle geht, der wählt dorthin zu gehen, weil Jesus hat alles getan, damit wir nicht hingehen müssen. Du musst praktisch ums Kreuz herumgehen, um in die Hölle zu gehen. Also beschuldige nicht Gott. Hey, du hast gehört heute, wie du gerettet werden kannst. Reagiere. Deine Entscheidung. Du hast es in deiner Hand. Vers 31, zum Abschluss, nachdem Jesus jetzt 5 Beispiele erzählt hat, dafür, dass wir bereit sein müssen, alle Zeit bereit, haben wir schließlich die Beschreibung des Gerichts. Und das wieder in einem vertrauten Wortbild. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Der Sohn des Menschen ist Jesus natürlich. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Das heißt, alle Menschen. Jesus wird sagen, geht hin und predigt das Evangelium allen Nationen und macht sie zu meinen Jüngern. Also es geht um die Menschen in diesen Nationen, okay? Aber alle Menschen, nicht nur den Juden, sondern jeden Einzelnen, die werden hier versammelt werden. Und jeder wird Rechenschaft abgeben müssen für sein Leben. Und sein Glauben. Philipper 2 sagt uns, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder, selbst die Rebellen. Es wird auch keine Atheisten geben in der Ewigkeit, werden alle klar sehen. Jeder wird sein Knie beugen und gerichtet werden. Vers 33, und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken, haben noch nicht weit fertig gelesen, gell? Vers 32. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, also alle Menschen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Also wir haben hier das Bild von einem Hirten, der seine Tiere aussortiert. Das war allen total vertraut damals. Die Hirten waren auf der Weide unterwegs und da waren Schafe und Ziegen, seine Tiere vermischt tagsüber und dann am Abend hat er sie aussortiert. Also ein alltägliches Bild damals. Sie sortiert in zwei Herden. Die Herde der Schafe. Schafe sind in der Regel Tiere, die dem Hirten bereitwillig folgen. Und in die Herde der Böcke, der Ziegen. Wir sind sprichwörtlich für Eigenwilligkeit, gell? Stur wie ein Bock, sagen wir. Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Also Jesus, der souveräne König dieses Universums, erbt das Reich, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Das beschreibt die Lebenssituation der Christen damals. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken oder aber sahen dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und begleiteten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also er beurteilt hier die Früchte, die sichtbare Auswirkung ihres Glaubens. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist reines Lippenbekenntnis. Also nehmen wir an, du sitzt in einem Flugzeug und die Stewardess sagt zu dir, das Flugzeug wird abstürzen, ich glaube, das Flugzeug wird abstürzen. Und legt sich in ihren Liegestuhl, macht ein Video an. Ist das glaubwürdig? Glaubt ihr das wirklich? Nee, oder? Nimmt doch keiner ernst. Da legt dann keiner die Fallschirme an oder gibt es ja gar nicht, gell, diese Schwimmdinger. Was. Aber was, wenn die Stewardess schreit? Ich glaube, das Flugzeug stürzt ab. Und sie schnappt sich ihren Fallschirm oder ihr Ding, nimmt die Haltung ein. Was machen dann alle? Panik und machen sie gleich. Warum? Weil das ist glaubwürdig. Weil ihre Taten sprechen oder bestätigen ihr Bekenntnis. Genauso ist es in unserem Leben. Ein Glaubensbekenntnis ohne Früchte des Glaubens ist ein Zeichen, dass da kein echter Glaube ist. Jesus sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und es gibt in all den Evangelien nur eine Gruppe, die Jesus seine Brüder nennt, und das sind seine Jünger, seine Nachfolger. Matthäus 12, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Willst du Jesus mal so richtig ganz praktisch, anfassbar, erfahrbar, konkret lieb haben? Dann liebe und diene deinen Geschwistern. Jesus nimmt es persönlich. Er sagt, was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Und weil sie Geschwister waren, haben sie das getan, haben einander aufgenommen und bekocht und besucht und bekleidet. Ist so ganz natürlich, oder? Wenn ein Familienangehöriger Not leidet, natürlich hilfst du. Ganz klar. Musst du ja gar niemand sagen. Johannes hat uns gesagt, die Liebe zu den Brüdern und Schwestern im Herrn ist ein Zeichen, dass wir wirklich seine Jünger sind. Daran werden alle erkennen, hat Jesus gesagt in Johannes 13, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wisst ihr was? Krisen bieten ja immer besondere Gelegenheiten dazu. Also ich denke jetzt im Besonderen gerade hier an unsere Geschwister in Südafrika zum Beispiel, wo Corona Leben fordert. Krisen sind Gelegenheiten. In der Dunkelheit scheint das Licht am hellsten. Im 2. und im 3. Jahrhundert nach Christus gab es 2 schwere Epidemien im Römischen Reich. Die eine 165 bis 180 nach Christus, vermutlich eine Pockenepidemie, die hat mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Europa dahingerafft. Also im Vergleich dazu ist Corona Schnupfen. 251 ist eine neue Seuche aufgetreten, möglicherweise die Masern. Und was interessant ist, 165, also bevor diese erste Epidemie aufgetreten ist, waren nur 0,08% der Bevölkerung im Römischen Reich Christen, also ungefähr 45.000. Und dann 70 Jahre später, 251, waren bereits 1,9% Christen, also ungefähr 1,2 Millionen. Und in Notzeiten haben Menschen ihre Religionen oft über Bord geworfen, weil sie gemerkt haben, ja, dieses römische, heidnische Religionszeug, das bietet, wenn es hart auf hart kommt, keinen echten Halt. Und im Kontrast dazu haben sie das Licht und die Hoffnung der Christen gesehen. Bischof Cyprian von Karthago beschrieb 251 die Seuche als Prüfung ihrer Liebe. Er schrieb, wie passend, wie notwendig ist es, dass diese Pest, die schrecklich und tödlich scheint, die Gerechtigkeit eines jeden prüft und die Gesinnung der Menschheit erforscht. Ob die Gesunden sich um die Kranken kümmern, ob Angehörige ihren Verwandten die gehörige Liebe erweisen, ob die Herren Erbarmen haben mit ihren kranken Sklaven, ob die Ärzte die Bedrängten nicht im Stich lassen. 260 schrieb Dionysius, der Bischof von Alexandria, über die Christen seiner Stadt. Viele hatten ihr Leben gelassen, weil sie sich selbstlos um die Kranken gekümmert haben, während die Heiden aufs Land geflohen sind und ihre Kranken im Stich gelassen haben. Und er schreibt hier, es erwiesen die meisten unserer christlichen Brüder grenzenlose Liebe und Treue, schonten sich nie und dachten nur an die anderen. Die Gefahr nicht achtend pflegten sie die Kranken, besorgten alle ihre Bedürfnisse und dienten ihnen in Christus. Und mit ihnen verließen sie dieses Leben in heiterer Freude. Auf diese Weise verloren die besten unserer Brüder ihr Leben. Solcher Tod, Frucht großer Frömmigkeit und starken Glaubens kommt in jeder Hinsicht dem Martyrium gleich. 100 Jahre später beklagte der römische Kaiser Julian, angesichts der Nächstenliebe der Galiläer verblasse die der Heiden. Um 300 nach Christus waren bereits 10,9% der Menschen im Römischen Reich Christen, Nachfolger von Jesus. Also noch bevor Kaiser Konstantin die Christenverfolgung beendet hat und Religionsfreiheit ausgerufen hat. Ist nicht krass? Denkt ihr, wir können was lernen von unseren Geschwistern in der Krise unserer Zeit? Wie sehr sind wir füreinander da? Leben wir in Furcht oder leben wir im Glauben? Ist unsere Priorität Sicherheit als gute Deutsche? Oder ist unsere Priorität Zeugen zu sein in Zeiten wie diesen? Lass uns unser Leben und unser Sterben, würde ich auch sagen, nicht verschwenden. Wisst ihr was? Wir leben und wir sterben nur einmal auf diesem Planeten. Also wir nutzen es besser. Hä? Paulus schreibt in Philipper 1, meine sehnlichste Hoffnung ist, dass Christus an meinem Leib, das heißt in seinem irdischen Leben, groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Römer 14, Vers 8, sei es, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das war die Einstellung von Paulus und das war zweifellos die richtige Einstellung. Und seht, wie fruchtbar er war in seinem Leben. Also lasst uns dem nacheifern, lasst uns diese Einstellung haben. Wir lesen noch den letzten Absatz schnell. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Also auch sie, die Verfluchten, die werden an ihren Werken erkannt, beziehungsweise an den Mangel von guter Frucht. Vers 46, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten, aber in das ewige Leben, in Gemeinschaft mit Gott, in seiner Herrlichkeit. Gericht wird kommen, für jeden Einzelnen. Du, ich, jeder Mensch wird vor Jesus stehen. Das ist ein Faktum. Himmel oder Hölle? Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Teufel wird kommen. Segen oder Fluch? Leben, ewiges Leben mit Gott oder ewiger Tod wird kommen. Die Frage für uns ist, wie sollen wir leben in Lichte dieser Wahrheit? Jesus hat uns gelehrt, die letzten 2 Wochen, allzeit bereit. Mit Jesus im Herzen, mit einer ewigen Perspektive jeden Tag. Dass wir fruchtbar sind wie Paulus und wie unsere Geschwister in diesen ersten Jahrhunderten. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Werden ernten, wir werden gerettet sein und wir werden belohnt werden in alle Ewigkeit. Wenn du an die Menschen in deinem Leben denkst und wenn du an deine Begabungen und an die Ressourcen denkst, die Gott dir anvertraut hat in deinem Leben, zu welchem Glaubensschritt fordert der Herr dich heraus heute? Frag ihn, red mit ihm darüber und lasst uns im Glauben leben, denn jeder Tag zählt. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, dass du klar und offen und ehrlich mit uns redest. Ich schätze das total. Und wie immer fordert es mich total heraus. Herr, du forderst uns als Gemeinde heraus. Vater, lass uns ganz neu zum Menschen werden und eine Gemeinde sein, die aus Glauben lebt, die Risiken eingeht für dich, um Menschen zu erreichen, um Licht zu sein. Vater, füll uns neu mit deinem Heiligen Geist, schenk uns ganz neu eine ewige Perspektive und eine Leidenschaft für dich und dein Reich. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.